Und darüber wollen wir heute bei Tacheles Thüringen sprechen. Den Landesparteitag der CDU am vergangenen Wochenende, der insbesondere in der Kommunikation von Mario Vogt zu seiner Plagiatsaffäre Erstaunliches hervorgebracht hat. Und wir sprechen über das Misstrauensvotum, das am Freitag im Thüringer Landtag ansteht. Hier hat die AfD-Fraktion erneut beantragt, Mario Vogt abzuwählen und stellt ihren Fraktionschef Björn Höcke zum Ministerpräsidenten auf.
Und natürlich sprechen wir über den Flop und den Top der Woche.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, lieber Fabian.
Hallo, liebe Elena. Du merkst schon, ich moderiere nicht ganz so oft an, deswegen hast du mich jetzt gerade gerettet und wir haben mal etwas abwechslungsreicher anmoderiert.
Stimmt wohl. Fabian, du hast es gerade schon erwähnt, du warst am Samstag bei der CDU. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist die Stimmung dort? Und vor allem, was wurde da überhaupt gemacht?
Ja, am Samstag gab es den Landesparteitag der Thüringer CDU mit turnusmäßigen Vorstandswahlen. Das heißt, es wurden alle Posten im Landesvorstand neu bestimmt. Vom Landesvorsitzenden über die Stellvertretung, Schatzmeister, Mitgliederbeauftragter bis hin zum Beisitzer. Und es wurde auch erstmals ein Digitalbeauftragter gewählt.
Darüber können wir vielleicht nachher noch reden. Landesvorsitzender, den kennen wir und Sie alle der CDU, der heißt nämlich Mario Vogt. Und ich würde sagen, die ganz, ganz große Frage war doch, wie viel Rückhalt hat Mario Vogt noch in der eigenen Partei? Und das kannst du uns wahrscheinlich jetzt besser beantworten.
Genau. Blicken wir nochmal ganz kurz zurück auch auf die vergangene Folge. Da hatten wir ja darüber gesprochen, dass in der Plagiatsaffäre um Ministerpräsident Mario Vogt jetzt ein nächster Schritt passiert ist. Und zwar hat das Verwaltungsgericht Chemnitz, sage ich schon, nein, natürlich nicht, die Technische Universität Chemnitz seinen Widerspruch gegen die Aberkennung des Doktortitels zurückgewiesen. Vogt klagt jetzt vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz und will den Doktortitel behalten. Und daraus hat sich entwickelt eine Debatte um Mario Vogt an vielen verschiedenen Stellen. Und das in der Woche vor dem Landesparteitag, bei dem er sich zur Wiederwahl stellen wollte und das auch getan hat.
Ungünstiges Zeitpunkt. Hätte man jetzt meinen können.
Hätte man meinen können, dass das ungünstig ist. Ist es auch gewesen tatsächlich. Man hat auch in der vergangenen Woche, wir zeichnen jetzt Dienstag auf, da war es Wochenende dazwischen und dann Anfang der vergangenen Woche, auch gemerkt, dass Mario Vogt so ein bisschen angefasst wirkte von der ganzen Geschichte. Und er hat sich dennoch zur Wiederwahl gestellt als Landesvorsitzender und seine CDU hat ihn auch mit rund 82% im Amt bestätigt.
Für mich tatsächlich auch ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt nicht mit so einem starken, vergleichsweise starken Ergebnis auch gerechnet. Wie viel hatte der denn das letzte Mal bekommen?
Er hat das letzte Mal um die 84 gehabt. Es ist ein bisschen schwächeres Ergebnis, aber wenn man sich mal die absoluten Delegiertenstimmen anguckt, das habe ich mal gemacht, dann ist es eben genau eine Delegiertenstimme weniger als vor 2 Jahren. Ehrlicherweise waren damals auch 5 Delegierte weniger zur Abstimmung anwesend. Aber es ist für die Debatte, die um ihn stattgefunden hat, ist es ein für ihn, glaube ich, gutes Ergebnis. Ich will nur noch mal sagen, es gab auch noch Zeiten in der CDU, der alten Volkspartei und Machtmaschine, da waren Ergebnisse mit einer 8 vorne, kamen einer Niederlage gleich. Da haben sich die Zeiten auch ganz schön geändert.
Wahrscheinlich auch in allen Parteien. Mich würde interessieren, ist das ein Zeichen direkt für Mario Vogt oder ist das vielleicht auch ein Zeichen zu sagen, okay, wir stehen geschlossen als CDU da und wollen jetzt nicht noch in innerparteilichen Machtkämpfen auseinanderdriften, wo wir ja schon die gesamte politische Debatte hier in Thüringen haben mit dem BSW, mit der AfD, mit dem Misstrauensvotum, worüber wir uns nachher bestätigen. Also wie kann man das denn werten? Stehen wirklich so viele Menschen dann hinter Vogt?
Ich will 3 Dinge vielleicht dazu sagen. Ich glaube schon, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass Mario Vogt in der Partei Rückhalt genießt. Denn man verbindet schon auch mit ihm, dass erstens die CDU wieder regiert und aus der harten Oppositionszeit zurückgekommen ist in die Regierung. Man verbindet mit ihm, dass die Koalition aus CDU, BSW und SPD abseits dieser ganzen Wagenknecht-BSW-Debatte, für die reden wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber, doch relativ geräuschlos unterwegs ist. Und man hat vor allen Dingen, und das ist vielleicht das dritte Thema, man hat auch derzeit niemanden, der als Nachfolger in Sicht wäre oder sich im Zuge dieser ganzen Debatte versucht hätte, ganz offensiv in Stellung zu bringen. Es gibt so ein paar Spekulationen, es gibt so ein paar Unkenrufe, die man immer mal wieder hört. Und vielleicht das will ich auch noch dazu sagen. Und Mario Vogt hat eine Rede gehalten in seiner Bewerbung als Landesvorsitzender. Es war gar nicht seine Bewerbung, sondern es war mehr sein Bericht über die vergangenen 2 Jahre, in der er sehr offensiv mit der Plagiatsaffäre umgegangen ist und in der er auch ein etwas anderes Wording verwendet hat oder ein deutlich anderes Wording verwendet hat als in der Vergangenheit.
Das gleich dazu mehr. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen noch zur Situation in Eisenach selbst. Wie war denn die Stimmung? Ich kann mich an den Parteitag der CDU erinnern. Das war hat so einem amerikanischen Wahlkampf irgendwie geglichen mit ganz vielen, weiß ich nicht, Aufstellern, mit vielen Trommeln, so ähnlichen Trommeln,
also
so Lufttrommeln irgendwie.
Die CDU hat also in der Werner-Assmann-Halle in Eisenach getagt. Die Sportfans unter unseren Hörerinnen und Hörern werden wissen, das ist der Handballtempel Thürings. Dort kämpft in der Regel der Thüringer, der THSV Eisenach um Punkte in dieser Handballhölle in der ersten Bundesliga. Und auch das natürlich schon ein Zeichen. Man hat dort bedeutungsschwangere Bilder hergestellt. Sportmäzen Günter Oswald überreichte Mario Vogt also ein neues Trikot des THSV Eisenach, Rücken Nummer 77, Name Vogt. Die 77 ist Vogts Geburtsjahr. Und es wurden vor jeder Rede wurden ganz tolle Werbevideos eingespielt von den Protagonisten, die jetzt gleich zu Wort kommen. Die Halle war im typischen CDU-Kadenabia-Blau getaucht. Ja, man hat sich größte Mühe gegeben, die Delegierten hier bei Laune zu halten. Zum Mittag gab es Roulade mit Thüringer Kloß und Rotkohl. Ich habe nur aus der CDU-Kreisen gehört, dass man das ganz clever angestellt hätte, denn mit einem satten oder einem vollen Magen stimmt es sich natürlich besser ab und ein zufriedener Delegierter stimmt natürlich auch aus Sicht der Parteiführung besser ab.
Guter Grund, würde ich sagen. Damit kann man natürlich das starke Ergebnis oder das Ergebnis auch begründen.
Oder lass mich nochmal auf den Punkt bringen, es war rundheraus bestens inszeniert.
Sehr gut. Du hast es gerade eben aber schon angeteasert, indem du gesagt hast, er hat schon eine bemerkenswerte Rede gehalten, auch zum Thema Plagiatsaffäre. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen? Was hat er denn gesagt?
Also Mario Vogt hat gleich am Anfang seiner Rede über die Plagiatsaffäre gesprochen und hat es vor allen Dingen im ersten Step von sich weggelenkt, dass er gesagt hat, nicht ich bin derjenige, der hier den Druck aushalten muss und der die Angriffe des politischen Gegners aushalten muss, sondern, Zitat, ich weiß, dass ihr das aushalten müsst, an seine Parteifreunde gerichtet, aber auch seine Familie adressiert. Das fand ich den ersten bemerkenswerten Satz. Den zweiten bemerkenswerten Satz in der Rede fand ich zur Begründung, warum er diesen Widerspruch jetzt eingelegt hat. Dazu hatte er sich öffentlich auch noch nicht geäußert. Er sagte, da steckt mein Leben, meine Persönlichkeit drin in dieser Arbeit. Und er beschrieb das als ein Dilemma, in dem er stecke. Und dankte dann ganz, ganz oft, er hat, weiß ich nicht, wie oft Danke gesagt in der Rede dafür, dass seine Parteifreunde, die dort vor ihm im Saal saßen, das waren ja nur die Delegierten, das war jetzt nicht die Basis an sich, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Mitgliederparteitag ist, ihn da unterstützen, ihm da den Rücken stärken. Und genau. Und
ist das denn ein anderes Wording als zu Beginn gewesen? Also hat sich das dann quasi als zu Beginn der Plagiatsaffäre, da hat Vogt ja schon immer gesagt, er hat sauber gearbeitet
genau.
Und hat sich eigentlich nichts vorzuwerfen. Hat sich das jetzt so ein bisschen verschoben?
Ja, die CDU rüstet merklich ab. Also wenn man an den ehemaligen Generalsekretär Christian Herrgott denkt, der jetzt Landrat in Ostthüringen ist, der ganz am Anfang im August 24, als das aufkam, gesagt hat, da ist nichts dran und das ist eine Kampagne. Es war unmittelbar vor der Landtagswahl 2024, wir erinnern uns. Das ist eine Kampagne und alles schlimm, schlimm, schlimm. angezinkt und so weiter und so weiter. Und dann schaut man mal darauf, dass dann der Doktortitel ab, die Doktortitelaberkennung kam im Januar diesen Jahres. Vogt war ja in die Vorlage gegangen und hatte das mitgeteilt in der Staatskanzlei tatsächlich. Auch daran erinnern wir uns. Und dann im Mai stellte die AfD ihr bestelltes Gutachten bei diesem Plagiatsjäger Herrn Weber aus Salzburg vor. Und da hat dann Andreas Bühl, der Fraktionsvorsitzende der CDU, für mich erstmals wahrnehmbar, auch für andere Kolleginnen und Kollegen erstmals wahrnehmbar, per Pressemitteilung gesagt, der Mensch fängt nicht beim Doktortitel an und das Amt auch nicht. Also da merkte man schon, die CDU stapelt Sandsäcke vor ihrer Haustür für den Fall, dass sie irgendwie von der Flut kurz überrollt wird. Und diesen Satz hat Mario Vogt so ähnlich auch wiederholt in seiner Rede. Also er selber, der immer sehr viel Wert auf seine akademische Karriere gelegt hat, auf seine gute Ausbildung, beginnt auch oder hat als einen der ersten Sätze in Eisenach gesagt, im Übrigen, der Mensch fängt nicht beim Doktortitel an. Und das Amt schon gleich gar nicht. Und wenn man noch mal ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf, an diese Brombeerland-Serie von Yvonne und Wolfgang André denken. Da ist eine bemerkenswerte Szene drin, die hat ja diese Landtagswahl begleitet. Mario Vogt dreht ein Video, Werbevideo für die CDU, er war damals Spitzenkandidat und muss das 3 oder 4 Mal wiederholen, weil die Mitarbeiterin nicht zufrieden ist. Und dann antwortet er irgendwann patzig, ja, ich habe aber auch studiert und Berufsausbildung gemacht. Das wirkt alles vor dem Hintergrund, so wie das mal angefangen hat, das wirkt alles schon fast, ja, das wirkt schon ein bisschen bizarr.
Böse Zungen würden jetzt vielleicht sagen, naja, er ist jetzt volksnäher geworden, wenn er den Doktortitel nicht weiterführt.
Du kennst ja den Witz, den der Kollege Elmar Otto gerne macht, ne?
Wie geht er?
Was haben Bodo Ramelow und Mario Vogt gemeinsam?
Sag's mir.
Kein Doktortitel.
Liebe Grüße an Elmar, der ist gerade im Urlaub. Ich würde mich aber noch dafür interessieren, zumindest habe ich das jetzt beim BSW Sommerfest irgendwie ganz oft gehört, war das denn eine richtige Strategie, die Vogt gefahren ist, an seinem Doktortitel so vehement festzuhalten quasi? Oder wäre das nicht auch eine Strategie gewesen, zu sagen, okay, ich will das jetzt abräumen, ich will quasi, dass wir das jetzt nicht noch immer wieder und weiter debattieren. Wir hatten es ja auch schon im vorherigen Podcasts auf Zeichnungen gehabt, zu sagen, okay, die AfD wird das ja natürlich jetzt immer wieder instrumentalisieren und vor sich her schieben. Wäre das nicht auch möglich gewesen, zu sagen, okay, damit jetzt nicht?
Er hätte das tun können, tatsächlich. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht davon, was diese Nachricht der Widerspruchsabweisung jetzt für Wellen geschlagen hat, weil der Informationsstand und der Nachrichtenstand ist kein anderer als im Januar 26. Er hat im Januar 26 ja bereits angekündigt, für den Fall, dass der Widerspruch abgewiesen wird, womit damals schon alle gerechnet haben, zieht er vor das Verwaltungsgericht. Und deswegen war er, glaube ich, ein bisschen überrascht davon, und das höre ich auch aus CDU-Kreisen, was das jetzt nochmal für eine Welle gemacht hat. Das hätte er wissen müssen, das hätten auch seine Berater wissen müssen. Ich frage mich manchmal wirklich, ob er die richtigen Leute um sich hat oder nur noch Leute, die ihm nach dem Mund reden und da nicht auch mal Leute dabei sind, die sagen, du Mario, pass auf, das wird das und das wird passieren, das kann man ablesen. Insofern, das hat mich ein bisschen verwundert. Deswegen hat es ihn meiner Ansicht nach auch so ein bisschen angefasst. Er war da wirklich niedergeschlagen. Am Wochenende, wo sich das so hochschaukelte mit Wagenknecht Höcke und dann Montag noch die Abstimmung der BSW-Fraktion, dass man doch in der Koalition bleibt und sich gegen Berlin stellt. Und Dienstag gab er ja dann diese Pressekonferenz, da wirkte er schon wieder deutlich gefasster. Ich habe auch da eine Theorie, warum er da deutlich gefasster wirkte.
Und du hast es jetzt angeteasert, aber willst uns deine Theorie nicht verraten?
Naja, also was ich so höre, war am Montag die Landesvorstandssitzung bei der CDU und da hat er das erste Mal dieses Thema, was er dann am Samstag beim Parteitag öffentlich gemacht hat, auch schon mal probiert. Wenn der Druck auf die Familie so groß wird, wenn der Druck auf die Partei so groß wird, dann könnte er sich, dann würde er wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, dann aus Rücksicht auf meine Familie, aus Rücksicht auf die Partei, trete ich zurück. Er selber von sich aus würde das nicht machen. Und hat das quasi im kleinen Kreis schon mal so angetestet, gerade diesen familiäre Thema. Und das hat, so höre ich das, das hat man auch nachvollziehen können und da hat man auch Verständnis für. und hat das den eben durchgezogen bis zum Samstag. Ich würde mich mal rauslehnen und würde sagen, das, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben, war das erste Mal der Versuch, eine Exit-Strategie zu formulieren, ohne sie Exit-Strategie zu nennen.
Beim Thema Exit-Strategie sind wir auch ganz schnell beim Thema Nachfolger. Und du hast von Gemunkel gehört, du hast gesagt, es sind ein paar Namen im Spiel, die man für eine mögliche Nachfolge quasi anbringen könnte. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt dazu zu sagen, dass das tatsächlich Gemunkel ist.
Wir gucken quasi in die Glaskugel, aber ehrlicherweise ist die Personaldecke der CDU ja auch nicht mehr so groß, wie sie mal war, als die CDU noch eine 40%-Partei war. Insofern, wenn man jetzt in die aktuelle Landesregierung guckt oder in die aktuelle Parteispitze, da fallen einem drei Namen sofort ein. Das ist die Justizministerin Beate Meißner, das ist der Fraktionsvorsitzende Andreas Bühl und wahrscheinlich mit Abstrichen könnte mir vorstellen, dass er sich selber Hoffnung irgendwann mal macht, der Bildungsminister Christian Tischner, obwohl ich persönlich dem ehrlich gesagt die wenigsten Chancen einräume. Beate Meißner betont bei jeder passenden Gelegenheit, so höre ich das, dass Ministerpräsident sein nicht in ihre Lebensplanung passe. Das heißt, sie beschäftigt sich damit, mit dem Thema offensichtlich. Andreas Bühl, der uns ja ein interessantes Interview gegeben hatte vor zwei Wochen, hält sich da auch zurück. Aber dieses Interview wurde zumindest auch in Politikkreisen so gedeutet, als dass er sich schon warm laufe. Und bei Christian Tischner hört man zumindest, dass er in seinem Heimatwahlkreis bisweilen über das Thema Verantwortungsübernahme und ein Mehr an Verantwortung schon gesprochen haben soll. Ich bleibe ganz bewusst im Ungefähren. Insofern gibt es da zumindest Leute, wo man davon ausgehen kann, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen, dass sie vielleicht sogar mit Mario Vogt irgendwann mal darüber geredet haben, was, wenn es denn so kommt und ich zurücktreten muss und wir einen Nachfolger, eine Nachfolgerin brauchen, ohne dass in Thüringen sich der Landtag auflöst und neu gewählt wird.
Name, den du jetzt nicht genannt hast, den ich aber noch mit reinrechnen würde, wäre Stefan Kruner, Chef der Staatskanzlei. Da hörst du nichts.
Den würdest du mit reinrechnen? Ich glaube, das ist berechtigt, ihn mit reinzurechnen. Ich habe da meine eigene Theorie, deswegen habe ich ihn nicht genannt. Stefan Kruner, so höre ich, das ist derjenige, der die Regierung im Innersten zusammenhält. Den jetzt in die erste Reihe zu schieben, könnte dafür sorgen, dass man in der zweiten Reihe ein Chaos auslöst, was man dann nicht gehandelt kriegt. Ich meine, wir haben ja hier in diesen Podcast-Folgen bei Tacheles Thüringen mehr als einmal schon darüber gesprochen, wie fragil dieses Gebilde ist, obwohl es nach außen hin relativ geräuschlos wirkt. Deswegen habe ich ihn nicht genannt.
Aber alles Glaskugel und die Namen werden dann erst präsentiert, falls man die Exit-Strategie braucht.
Genau, wir werden alles dafür tun, dass Sie es bei Tacheles Thüringen als erstes erfahren.
Sehr gut. Jetzt steht auf meinem schlauen Zettel, die du mir heute aufgeschrieben hast, noch die Sache mit dem Ruhegehalt als großes gelb angemarkertes Stichwortpunkt drauf. Was hat's denn mit dem Ruhegehalt auf sich?
Naja, also dass der Ministerpräsident noch nicht zurückgetreten ist, wird ja insbesondere in interessierten Kreisen, ich sage mal, AfD-Fraktion und auch bei anderen als Kleben am Amt gedeutet. Das ist aus Oppositionsgründen einfach nachvollziehbar, dass man das so bewertet und dass man regelmäßig den Rücktritt des Ministerpräsidenten fordert auch. Und man hat jetzt diesen Take aufgemacht, dass Mario Vogt quasi bis 12. Dezember 2026 im Amt bleibt, weil er dann Anspruch auf ein Ruhegehalt nach Minister oder Ruhegeld heißt das ja nach Ministergesetz hätte und dass er dieses Geld doch gerne noch mitnehmen wolle, wenn er denn dann schon irgendwann aus dem Amt scheiden müsse.
Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen flach zu sagen, okay, er muss jetzt noch so lange durchhalten, um Ruhegehalt zu bekommen. Also da unterschätzt man, glaube ich, Mario Vogt.
Ja, ich glaube einfach,
persönliche Meinung jetzt.
Es ist, glaube ich, einfach so, dass ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich. Ich glaube, dass solche Dinge auch mitgedacht werden in der Politik. Ganz allgemein gesprochen. Ich glaube, dass die Dinge wirklich mitgedacht werden, auch solche Dinge. Aber es ist natürlich es ist natürlich total plump, jetzt zu sagen, der bleibt bis 13. Dezember im Amt und quasi suggeriert uns ja die AfD-Fraktion an vielen Stellen. Und ab 14. Dezember bekommt er dann 1.000 D oder 10.000 D von Euro.
Wären es denn so viele?
Nein, so viel wäre es nicht. Das ist so. Weil Mario Vogt ja schon Ansprüche erworben hat aus seiner Zeit als Landtagsabgeordneter, wäre es eben maximal das Amtsgehalt, was er jetzt hat, in der Verrechnung. So sieht es das Ministergesetz vor. Wenn Ruhegehalt und andere Einkommen zusammentreffen, das ist Paragraph 17 des Ministergesetzes, jetzt habe ich ihn auch gefunden. Genau, also es geht hier nicht um Zehntausende Euro, aber es geht natürlich um eine erkleckliche Summe Geldes. Das stimmt schon und gerade weil die AfD das ja auch immer zum Thema macht, ist es natürlich wieder folgerichtig, dass sie es jetzt so zum Thema macht, wie sie es zum Thema macht, weil auch wenn es nicht um Zehntausende Euro geht, ich glaube, ein Arbeiter in Thüringen muss für das Geld, was er Vogt als Ruhegehalt bekäme, lange genug stricken. Das ist schon so.
Da hat er jetzt gerade Ruhegehalt angesprochen.
Und trotzdem muss er erstmal die Regelaltersgrenze erreicht haben, bevor er das überhaupt kriegt.
Da du es jetzt gerade angesprochen hast, ist mir jetzt gerade Thomas Kemmerich irgendwie in den Kopf gekommen. Bekommt er dann auch Gehalt?
Nee, der war keine 2 Jahre im Amt.
Also es ist tatsächlich nur nach diesen 2 Jahren und davor quasi nichts?
Davor nicht. Ja. Der war nur 2 Tage im Amt.
Der war länger.
War es überhaupt zu viel? Nee, er war länger im Amt, er hat nach 2 Tagen seinen Rücktritt erklärt. Ja. Oh Gott, Kemmerich ist schon so weit entfernt.
Jetzt in Mecklenburg-Vorpommern.
Während er jetzt durch Mecklenburg-Vorpommern tourt und mit Sprüchen wirbt, die so wirken, als hätte man sie irgendwie von der FDP 24 recycelt.
In ganz MV hasst das Finanzamt.
Genau.
wie ist denn der restliche Landesvorstand gewählt worden? Gab es da auch große Zusprüche oder eher nicht?
Ich will vielleicht noch so viel zum restlichen Landesvorstand sagen, bevor wir über das Misstrauensvotum sprechen, dass da viele Posten mit wirklich guten Mehrheiten gewählt wurden. Also Beate Meißner hat 87,68% als stellvertretende Vorsitzende bekommen. Ulrike Jari, die parlamentarische Geschäftsführerin im Landtag bei der Landtagsfraktion, hat fast 90% bekommen. Das dürfte das beste Ergebnis gewesen sein, wenn ich das hier richtig überblicke. Ja, das ist so. Und der Vorstand ist wirklich handverlesen von Mario Vogt. Also das sieht man, wenn man sich die Leute so anguckt. Bei den Stellvertretern hat sich gar nichts geändert. Christian Hirte ist weiterhin Stellvertreter, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Der galt nie als Sympathieträger in der Thüringer CDU. Warum hat er so ein schlechtes Ergebnis von 69% gekriegt? Naja gut, der war dann eben auch noch Projektionsfläche dafür, dass man mit der CDU-Politik im Bund nicht wirklich zufrieden ist. Also den hat die volle Wucht der Unzufriedenheit auch über Berlin getroffen. Was ich interessant fand, ist, dass so ein Typ wie André Neumann, Altenburger Bürgermeister, nicht gewählt wurde. Das ist eben einer, der auch mal gegen den Strich gekämpft hat, auch gerne bei der CDU selber mal gegen den Strich kämpft. Den hat man dann eben nicht gewählt. Während man Vogt Vertraute gewählt hat. Der Einzige, der mir noch so ein bisschen in den Sinn kommt, der jetzt nicht zwingend als Vogt Vertrauter gilt und im Landesvorstand sitzt, ist Erik Thürmer aus Südthüringen. Das ist einer wirklich der wenigen, die sich in der Vergangenheit auch kritisch mit dem CDU-Kurs unter Vogt auseinandergesetzt haben. Aber ansonsten doch ein sehr erlesender und handverlesener Kreis, der sich da zusammengefunden hat.
Dann sollte es da doch eher mal nicht zu großen Auseinandersetzungen und großen Zerwürfnissen kommen.
Na, ich frage mich, ob das so gut ist, wenn man dann in so einem Blasenzirkel sitzt und irgendwie alle nur Dinge abnicken. Also ich kann mir am ehesten noch vorstellen, dass Beate Meißner da auch mal den Mund aufmacht im Präsidium und im Vorstand und sagt, also lieber Dr. Vogt, lieber Mario oder lieber Herr Vogt oder was auch immer. So geht's dann jetzt aber auch nicht. Aber ansonsten glaube ich, kann das schwierig sein.
Es ist zumindest ein Problem weniger. Ich glaube, darauf
für
kann
Mario
man
Vogt,
genau,
ja.
Genau. Darauf kann man sich, glaube ich, ganz gut einigen. Während
und ich bleibe dabei, ob es das besser macht, sehe ich noch nicht.
Während ein Problem mehr am kommenden Freitag stattfinden wird,
ein weiteres Problem für Mario Vogt.
Genau. Da nämlich, lieber Fabian, findet das Misstrauensvotum statt und ich erzähle dir damit nichts Neues. Ich sag's dir nur, weil du vielleicht Freitag gar nicht da sein wirst und vielleicht in Berlin rumtungelst.
Ich bedauere das sehr. Wann findet das Freitag statt?
Also Freitagmorgens direkt um 9 Uhr. Man geht jetzt nicht davon aus, dass es irgendwie so besonders lange geht. Man geht davon aus, dass es relativ schnell abgeräumt sein wird. Denn das ganze Spiel rund um das Misstrauensvotum, das kennen wir ja schon. Das genau. haben wir schon Ende August tatsächlich kennengelernt.
Nee, Ende August nicht. Das war im Mai. Weil wir sind gerade Ende August. Heute ist der 25. August. Wir zeichnen heute am 25. August auf. Und wir haben das im Mai schon mal kennengelernt, als die AfD ihr bestelltes Gutachten vorgestellt hat.
Ja, jetzt hast du mich tatsächlich gerettet. Wir sind jetzt ja gerade Ende August. Das stimmt schon. Genau. Haben wir schon mal im Mai kennengelernt. Du hast es gerade eben gesagt. Stefan Weber, Plagiat, Gutachter, hat das vorgestellt, das Gutachten, was die AfD-Fraktion in Auftrag gegeben hat. Da ist rausgekommen, dass anscheinend noch mehr Stellen plagiiert gewesen sein sollen als bisher gefunden. So zumindest hat Stefan Weber, der auch nicht unumstritten ist, da gab es mal eine Folge bei uns im Podcast, die kann man sich dazu auch nochmal ganz gut anhören. Genau, hat das vorgestellt zusammen mit Björn Höcke. Und genau. Daraufhin kam dann das Misstrauensvotum.
Ja, die AfD ist Misstrauensvotum beantragt, hat Björn Höcke als Kandidaten vorgeschlagen und tut es jetzt wieder, schlägt Höcke wieder als Kandidaten vor, nachdem sie ja zunächst erstmal Sarah Wagenknecht umgarnt hatte, um mit dem BSW in Thüringen zusammen den CDU-Ministerpräsidenten abzuwählen. Wir erinnern uns, AfD-BSW hätten zusammen tatsächlich eine Einstimmenmehrheit im Landtag. Wagenknecht gab Höcke einen Korb und diese ganze Debatte löste ja dieses tagelange Dilemma und diese Diskussionen um Vogt auch überhaupt erst aus.
Vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund. Sarah Wagenknecht hatte und hat auch ein will das ganze Thema jetzt vielleicht auch noch mal publiker machen, weil in Sachsen-Anhalt stehen Wahlen. Bevor, die hat also ein Interesse daran, dass das BSW jetzt wieder in die Schlagzeilen kommt. So viel nur zum Hintergrund. Das BSW in Thüringen steht und stand bisher relativ geschlossen hinter Mario Vogt. Jetzt allerdings gab es zwei Stimmen, die gesagt haben, nee, Mario Vogt wollen wir auch
genau,
nicht
mehr. Hatten wir in der vergangenen Woche schon mal kurz angeteasert. Anke Wirsing. Anke Wirsing und Sven Künzel, die gesagt haben, Herr Vogt müsse doch besser den Stuhl räumen. Daraus kommen wir natürlich sofort zu der Frage, 44 Brombeermandate und 44 AfD beziehungsweise Linke. Bringt das Mario Vogt jetzt in Gefahr, diese zwei Abweichler, oder bringt ihn das nicht in Gefahr am Freitag, wenn die Abstimmung ansteht?
Also ich glaube, dass Mario Vogt da relativ entspannt reingehen wird. Es bräuchte mindestens 45 Stimmen, die gegen Vogt und für auch, also nicht nur gegen Vogt, sondern auch für einen Björn Höcke stimmen würden.
Denn vor allen Dingen für Björn Höcke
genau,
stimmen.
Genau. Denn der hat sich nämlich in Stellung gebracht. Wieder einmal, der steht auf dem Zettel drauf und will als nächster Ministerpräsident gehandelt werden.
Will der nächste Ministerpräsident sogar werden, wenn er da steht? Und dann steht da ja, nein, Enthaltung. Und das ist eben eine Entscheidung, die Abgeordneten des Thüringer Landtags dann zu treffen haben.
Also mindestens 45 Stimmen müssten dann ja für Björn Höcke quasi sagen.
Genau, und wenn wir jetzt die umgedrehte Rechnung aufmachen, hat die Opposition ja 44 Stimmen, zwei Abweichler sind 46. Damit wäre es ja erledigt, damit wäre ja Vogt abgewählt.
Nochmal? Sorry.
Wenn wir jetzt die Rechnung aufmachen, hat die Opposition 44 Stimmen, Linke und AfD, plus zwei Abweichler aus der Brombeere, dann sind wir bei 46.
Ja, aber die
also
zweite,
wäre Vogt dann abgewählt.
Aber die zweite Oppositionspartei, Fabian, heißt nun mal die Linke. Und die Linke hat wirklich keinerlei Interesse daran, zumindest verkündet sie das immer wieder, dass der nächste Ministerpräsident Björn Höcke heißt. Sie haben jetzt eine klare Haltung quasi aufgemacht und haben gesagt, keine Stimme für die AfD, keine Stimme für Björn Höcke.
Wir haben sogar noch extra am 24.08., also gestern, einen Landesvorstandsbeschluss, nochmal einen aktuellen herbeigeführt, in dem es heißt, Björn Höcke darf nicht Ministerpräsident von Thüringen werden. Aber man beeilt sich natürlich auch zu sagen, ein Nein für Höcke ist kein Ja für Vogt.
Das ist nämlich auch das Dilemma, in dem die Opposition einfach ist. zu sagen, die wollen ja auch Oppositionspolitik machen und müssen aber trotzdem oder wollen trotzdem schauen, dass dieses Land irgendwie regierbar bleibt, zumindest ist das mein Eindruck, und müssen damit natürlich auch Mario Vogt weiter stützen. Das ist also ein Dilemma, in dem sie sich da gerade navigieren.
Auf jeden Fall ist das Misstrauensvotum am Freitag einziger Tagesordnungspunkt. Wir haben gerade schon, du hast das gesagt, gehört, gab es schon mal in diesem Jahr. Und selbst wenn Vogt jetzt nicht abgewählt oder vielmehr Höcke gewählt wird, wird man, glaube ich, doch wieder ein bisschen was ablesen können aus diesem Abstimmungsergebnis am Ende des Tages.
Du meinst, wenn es mehr Enthaltungen gibt, als man vielleicht denkt?
Wenn Höcke vielleicht mehr wie diese 32 Stimmen kriegt, über die seine Fraktion ja verfügt. Hast du das Abstimmungsergebnis da vom letzten Mal?
Wenn du mich so fragst, dann hast du mir das wahrscheinlich mit in die Hand gedrückt und ich habe das jetzt nur zwischen meinen ganzen...
Soll ich es denn mal rezipieren?
Nein, ich hab's,
sehr gut.
Also, beim letzten Mal wurden 85 Stimmen abgegeben. Davon hat Höcke 33 Stimmen bekommen, 51 haben gegen ihn gestimmt und es gab eine Enthaltung und ich weiß noch, wie wir beide da sitzen im Landtag und quasi gerätselt ratet haben, wer denn diese eine Enthaltung ist.
Genau, und die eine zusätzliche Stimme für Höcke.
Genau.
Also diese zwei Stimmen würde sich ja vielleicht decken mit den zwei Abweichlern, die wir jetzt haben.
Aber auch das wissen wir nicht, um das dazu zu sagen.
Das ist eine geheime Wahl.
Das ist eine geheime Wahl, wissen wir nicht.
Aber die beiden beteuern natürlich, dass sie auf keinen Fall Björn Höcke wählen würden. Das machen sie nicht öffentlich, aber was man so von verschiedenen Seiten hört, auch im Hintergrund oder in Gesprächen, dann beteuern die schon, dass sie also auf keinen Fall Björn Höcke wählen würden.
Auch jetzt nicht.
Auch jetzt nicht, genau.
Auch jetzt nicht.
Am Ende des Tages bleibt es spannend.
Du hast ja ein ganz schönes Szenario aufgemacht, wie Höcke auch noch nicht gewählt werden würde. Und zwar hast du gesagt, wenn Linke, BSW, CDU und SPD gemeinsam einfach den Raum verließen, selbst dann würde es nicht für einen Björn Höcke reichen.
Das ist wahr. Selbst wenn Björn Höcke 32 Stimmen bekäme und weniger Nein-Stimmen als Ja-Stimmen, würde es für Björn Höcke nicht reichen, weil die Aussage ganz klar ist, die Mehrheit der Mitglieder des Landtags, das sind eben 45, müssen beim Misstrauensvotum für den Kandidaten gestimmt haben. Und 32 sind keine 45. Ich hielt es für ein interessantes Bild, wenn die AfD mit dem Präsidenten alleine da säße und über ihr eigenes Misstrauensvotum verhandelte. Man würde mir jetzt wahrscheinlich zurufen, ich achte das Parlament überhaupt nicht und ich achte die Verfassung nicht und ich achte sonst was nicht. Ich sehe das alles schon wieder auf mich zukommen, was dann passiert. Und trotzdem, das haben freie Medien auch so an sich. Schöne Grüße gehen raus. Können wir über solche Szenarien natürlich mal spekulieren? Denn eins muss man sagen, dieses Schwert des Misstrauensvotums, das wird stumpfer, je häufiger man es zieht, auch wenn man natürlich, sagen muss, das verfängt dann vielleicht vor allen Dingen bei politikinteressierten Leuten und die Menschen draußen, die auch in Thüringen ja wirklich zu einem Gutteil auch AfD gewählt haben bei der Landtagswahl, sehen es wahrscheinlich eher so, dass Björn Höcke ihnen mal wieder ein Angebot macht. Und dass Björn Höcke die wievielte Ministerpräsidentenwahl hintereinander verliert. Ich habe aufgehört zu zählen, dreimal regulär, jetzt schon wieder, ich glaube, das dritte Misstrauensvotum, einmal Ramelow, einmal Vogt, jetzt wieder gegen Vogt. Das scheint sie nicht zu interessieren. Da müssen wir aber wahrscheinlich nochmal eine neue Folge, separate Folge machen und darüber sprechen, woran das liegen könnte. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schickt uns Mails dazu. Gucken wir uns alles an, beantworten das auch gerne. Aber bevor jetzt alle denken, ich habe hier schon das Schlusswort gesprochen, da kommt noch was.
Da kommt noch was. Und zwar in guter Tradition und die meistgeliebteste und meistgehasstere jetzt.
Kategorie.
Kategorie, dankeschön.
Kategorie wolltest du sagen.
der Woche heißt der Top und der Flop der Woche.
Genau, Top und Flop der Woche. Du hast es gut übersetzt. Ich habe es tatsächlich hier eingedeutscht auf den Zettel geschrieben, Gewinner und Verlierer.
Ja.
Warum auch immer. Und ich darf den Gewinner sagen, freue mich, dass ich das sagen darf. Der Gewinner der Woche ist der Ministerpräsident AD des Freistaates Thüringen, Dieter Althaus.
Och, was hat ihn denn dazu, also warum hat er das dann verdient?
Dieter Althaus hat beim Landesparteitag der CDU das beste aller Abstimmungsergebnisse bekommen. Er ist nämlich mit 100% gewählt worden, und zwar zum Ehrenvorsitzenden der Thüringer CDU. Und bei allen Umständen um sein damaliges Ausscheiden aus dem Amt, die ich jetzt hier nicht mehr näher eingehe, weil die bekannt sind, muss man einfach sagen, dass natürlich auch Dieter Althaus viel für Thüringen geleistet hat und Dinge vorangebracht hat aus dem Eichsfeld heraus. Er kommt aus dem Eichsfeld. Und deshalb jetzt von seiner Partei eine verdiente Ehre bekommen hat, die aber auch Verpflichtung zugleich ist. Und Dieter Althaus hat das mit einer wirklich interessanten Rede garniert, diese Ehrung, wo er erst so ein bisschen zurückhaltend und sprachlos wirkte, was überhaupt nicht seine Art ist. Also Dieter Althaus sprachlos zu erleben, das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt tatsächlich. Und dann merkte man so in der Rede plötzlich, dass er Tritt fasste, und ich guckte da so runter und dachte, okay, jetzt ist er warm. Und dann erzählte er seiner CDU, wie sie dafür sorgen müsse, dass es wieder eine Zufriedenheit der Menschen mit dem System gebe. Ja? Das würde ich jetzt nicht weiter näher erläutern, aber man konnte zu diesem Zeitpunkt in der Werner-Assmann-Halle tatsächlich zwischenzeitlich eine Stecknadel fallen hören. Und manchmal, glaube ich, tut der CDU gut, wenn auch diese Menschen mit ganz viel Erfahrung, wie Dieter Althaus eben einer ist, sie nochmal wachrütteln und sie vielleicht auch nochmal so ein bisschen an das erinnern, wo sie herkommen und was sie irgendwann mal groß gemacht hat, und nicht dieses permanente Jammern und Ausreden suchen und dieses permanente Begründen, warum alles schlecht ist. Ich meine, wo es die Union hingeführt hat, das sieht man ja. Die Union ist ja nicht so schwach, weil die AfD allein so stark ist, sondern die Union ist ja so schwach, weil sie auch wirklich so schwach ist an vielen Stellen.
Das war jetzt vielleicht die längste Rede zum Gewinner der Woche.
Ja, entschuldigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Elena, ich bin grundsätzlich geworden, deswegen bin ich auch schon still und übergebe für dich für den Flop der Woche. Und was haben die beiden gemeinsam?
Du wirst es mir...
Die teilen das Parteibuch.
Sehr gut, damit wissen wir schon, wo der Flop der Woche herkommt, parteipolitisch gesehen. Den Namen, den verrate ich dir jetzt auch, obwohl du ihn natürlich schon kennst. Und zwar ist der Flop der Woche Staatssekretär David Möller. Und warum er das verdient hat. Und zwar, mit was garniert sich Thüringen seit jeher?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das ist das grüne Herz.
Es ist die Kampagne um das grüne Herz. Also es vergeht, glaube ich, tatsächlich keine Rede, in der Mario Vogt das grüne Herz nicht irgendwie irgendwo unterbekommt. Selbst in Indien hat er das geschafft, das unterzubekommen.
In den USA auch. The green heart in the middle of Germany.
Genau. Und das kenne ich auch. Und jetzt muss man sagen, dass diese Kampagne rund um das grüne Herz, also das Aushängeschild quasi, was man sich auf die Fahnen geschrieben hat, jetzt schon wieder verschoben wurde, und Verantwortung dafür trägt David Möller. Ja, und ich würde sagen, das hat dann mal den Flop der Woche verdient.
Also er trägt die politische Verantwortung in der Staatskanzlei, ne?
Zumal wir vor allem nicht wissen, wann das dann jetzt kommt.
Aber man hat es clever gemacht. Das letzte Mal hatte man es auf August verschoben. Das ist quasi jetzt der Monat, in dem wir quasi reden und der noch ein paar Tage hat. Jetzt hat man es erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
Jetzt weiß man gar nicht mehr, wo es herkommt. Redakteur bei uns sagte auch, was ist denn daran so schwer? Weiß man nicht, welche Farbe man für das Herz aussuchen soll? Weiß man nicht, wie man Herz zeichnet? Und ich würde mich da, glaube ich, anschließen.
Ich finde auch, man sollte gut abwägen, welche Farbe man für das grüne Herz verwendet.
Und damit würde ich sagen, Fabian, vielen Dank.
Danke dir, hat Spaß gemacht. Hat
Spaß gemacht.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ein Podcast von Funke.